Die Radio Wissen. Update.
Ich habe hier eine Rose abgelegt und zünde jetzt die Kerzen an, die ausgegangen sind. Irgendwie zu begreifen, was hier passiert ist. Ich kann es nicht wirklich glauben.
Es ist halt so, dass es mitten in Berlin passiert ist und wir als Berliner alle zusammenstehen müssen. Auch zusammen als Deutschland. Egal ob Flüchtling oder Deutscher, es spielt keine Rolle. Wir sind nun mal alle zusammen und da müssen wir auch alle Anteil zeigen.
Wenn wir gerade Berichte aus Berlin hören, ist oft die Rede davon, dass die Menschen zusammenstehen, dass sie besonnen sind. Eine Sache, die in der Politik weniger gut funktioniert. Da wird schon über Konsequenzen wie eine schärfere Flüchtlingspolitik gestritten. Obwohl ein Täter des mutmaßlichen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz noch gar nicht gefasst ist. Unser Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Es gibt einen neuen Verdächtigen. Nach dem Verdächtigen wird gefahndet.
Das zumindest hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière heute Nachmittag bestätigt. Viel mehr wollte er nicht sagen. Etwas genauer war dann später Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger. Er hat bestätigt, dass der Gesuchte Tunesier ist. Er sollte abgeschoben werden. Das ging aber nicht, weil er keine Ausweispapiere hatte.
Diese Person, über die wir hier reden, scheint im Juli 2015 nach Deutschland eingereist zu sein, hat sich zuerst wohl in Baden-Württemberg, in Freiburg, dann in Berlin, dann in Nordrhein-Westfalen, dann wieder in Berlin aufgehalten. Diese Person war ganz offensichtlich hochmobil und es muss jetzt den Ermittlungsbehörden überlassen sein, eine genaue Zeitschiene zu entwickeln, wo er sich wann aufgehalten hat.
Jäger sagt auch, der Gesuchte war als Gefährder eingestuft. Gegen ihn ist schon ermittelt worden, wegen Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Und er hatte Kontakt zur islamistischen Szene. Nach Medieninformationen soll er zum Umfeld des islamistischen Predigers Abu Walla gehören. Abu Walla wurde im November festgenommen und gilt als einer der führenden Köpfe der Terrormiliz IS in Deutschland. Schon gestern Abend hatte die Terrormiliz IS erklärt, dass der Attentäter zu ihnen gehört, und zwar über ihren Medienkanal Amak. Aber, das hat ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt heute Morgen hier bei D-Radio Wissen gesagt, glaubwürdig sind solche Bekennerschreiben nicht immer unbedingt.
Es ist dann immer die spannende Frage, enthalten sie denn irgendetwas, was einem die Hoffnung gibt, dass die wissen, wovon sie reden? Also ist zum Beispiel der Name eines Täters drin? Hört man irgendetwas über die Vorbereitung der Tat, über die Motivation? Und so wie ich diese erste Botschaft sehe, ist da eigentlich gar nichts drin, bei dem man wirklich sicher sein könnte. Also es ist durchaus denkbar, mit dieser Botschaft kann man aber relativ wenig anfangen.
Noch ist also vieles unklar. Trotzdem läuft schon die Diskussion zu politischen Konsequenzen, zur Sicherheits- und Flüchtlingspolitik. Die CSU fordert schärfere Grenzkontrollen und schnellere Abschiebungen. CSU-Politiker Stefan Meyer nennt das legitim.
Ich habe persönlich den Eindruck, dass die Bürger kein Verständnis dafür hätten, wenn wir jetzt zur politischen Tagesordnung zurückkehren. Das hat aus meiner Sicht nichts mit Aktionismus und auch nichts mit Populismus zu tun. Das bedeutet auch nicht, dass man diese schreckliche Tat vom vergangenen Montag instrumentalisiert, sondern das ist aus meiner Sicht das Gebot der Stunde, dass man dann auch die notwendigen Konsequenzen und die notwendigen Lehren daraus zieht.
Meyer fordert auch, dass Tunesien als sicheres Herkunftsland eingestuft wird. Aus der CDU kommen ähnliche Forderungen, aber auch Kritik an der Schwesterpartei. Die SPD will noch nicht über Konsequenzen diskutieren, sagt SPD-Innenexperte Burkhard Lischka. Stattdessen sollten die Sicherheitsbehörden erstmal ihre Arbeit machen.
Weil wir ansonsten Gefahr laufen, dass wir als Politiker über 1000 Dinge diskutieren, die mit diesem Attentat in Berlin möglicherweise nichts zu tun haben.
Auch die Opposition nennt Forderungen nach einer schärferen Flüchtlingspolitik populistisch und voreilig. Und linken Politiker Frank Tempel hat heute Nachmittag nach der Sondersitzung des Innenausschusses nochmal betont.
Nach wie vor ist es aber auch nur ein Tatverdächtiger. Also auch die Hypothese, dass es möglicherweise eine gelegte Spur in dem LKW war, ist nach wie vor nicht von der Hand zu weisen. Wir haben also nach wie vor nicht den Täter, sondern einen weiteren Tatverdächtigen.
Auch im Bundeskabinett ging es heute um Sicherheitspolitik. Die Bundesregierung will die Videoüberwachung ausweiten. An öffentlichen Orten, zum Beispiel in Bussen, Bahnen, an Sportstätten und auf Parkplätzen, soll es in Zukunft einfacher sein, Kameras aufzustellen. Das Ganze ist keine Reaktion auf den mutmaßlichen Anschlag von Berlin, sondern ist schon länger in Planung. Und zwar seit dem Amoklauf in München und den Anschlägen in Ansbach und Würzburg in diesem Jahr. Unter anderem die Linken sehen die Pläne kritisch und befürchten, dass Kameras nichts nützen, weil Täter ihnen ausweichen könnten.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz sind die Befürworter von mehr Überwachung eher in der Minderheit. Und sie beziehen sich meistens auf eine ganz bestimmte Art, wie Hafenstraße 1982 bei tagesschau.de. Zu einer Überwachung zählt für mich auch die der Grenzen. Wenn ich hier nicht jeden sofort bei Grenzübergang erfasse, brauche ich nicht weitere Überwachung fordern. Hier sind schon sehr große Fehler begangen worden. Smiley Plus sieht es ähnlich und meint, mehr Sicherheitsmaßnahmen. Die wären erforderlich, vor allem zum Hintergrund der Willkommenspolitik von Merkel. Es sind noch immer ein paar hunderttausend junger Männer in Deutschland, von denen wir gar nichts wissen. Vor allem auf Twitter kommt viel Kritik an den Plänen der Innenminister, zum Beispiel von Sesonik. Mehr Überwachung ist wichtig, damit man mögliche Attentäter mit falscher Identität oder Ausweis genauso schlecht verfolgen kann wie ganz ohne. Amtsleiter schreibt, der Breitscheidplatz hat uns auf schmerzliche Weise gezeigt, dass Vorratsdatenspeicherung und Überwachung keine Anschläge verhindern, Herr Heiko Maas. Und Martin Axioma findet, ein Terroranschlag hat zum Glück nur wenige Opfer. Die Einschränkung der Freiheit trifft uns alle. Karl von Faller wehrt sich mit einem Appell auf tagesschau.de gegen Forderungen, Freiheit für mehr Sicherheit einzuschränken. Unsere Werte sind viel zu groß und zu wichtig, als dass ein Attentat sie in Frage stellen könnte. Nur die Angst vieler Menschen, die unterhalten wird durch andere, die damit ihr Geschäft machen wollen, kann uns unsere Freiheit nehmen. Meine Gedanken gehören mir.
Was sonst noch wichtig war?
Vorratsdatenspeicherung von allen. Einfach so, grundlos, ohne konkreten Verdacht. Das ist nicht erlaubt, das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. In dem Urteil ging es zwar konkret um Regelungen in Großbritannien und Schweden, wahrscheinlich muss aber deshalb auch das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung geändert werden. Davon gehen zumindest Datenschützer aus. Die Richter sagen, dass die allgemeine Speicherung von Daten zu sehr in die Privatsphäre der Menschen eingreift. Deshalb haben sie strenge Auflagen gemacht. Für die Speicherung von Daten muss es einen Anlass geben. Zum Beispiel, wenn Menschen verdächtigt werden, in schwere Straftaten verwickelt zu sein oder wenn die nationale Sicherheit akut bedroht ist, etwa nach einem Terroranschlag. Und Behörden dürfen nur dann Zugang zu diesen Daten bekommen, wenn ein Gericht das vorher genehmigt hat. Die Bundesregierung hatte letztes Jahr ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen. Die Kommunikationsunternehmen haben aber noch bis Mitte 2017 Zeit, es umzusetzen. Danach müssen sie Telefon- und Internetdaten, also Telefonnummern, Zeitpunkt und Dauer von Anrufen und IP-Adressen, bis zu 10 Wochen speichern. In Ost-Aleppo läuft die Evakuierung weiter schleppend. Das syrische Regime meldet, dass sie nach mehreren Stunden Pause aber immerhin wieder angelaufen ist. Gestern waren 60 Busse in die Viertel gefahren, um die Menschen herauszuholen. Augenzeugen berichteten, dass Leute mehr als 30 Stunden in diesen Bussen saßen und auf die Abfahrt gewartet haben, ohne Essen und Trinken und trotz der Kälte. Die Rebellen und die syrische Regierung haben sich gegenseitig die Schuld an den Verzögerungen gegeben. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz meldet, dass mindestens 25.000 Menschen Ost-Aleppo verlassen haben, auch diese beiden.
Es gab weder etwas zu essen noch Wasser. Wir haben schlimme Zeiten erlebt. Die Luftangriffe haben uns gezwungen, unsere Sachen mitzunehmen und die Stadt zu verlassen. Gott sei Dank, dass wir herausgekommen sind, aber wir kommen zurück. Wir kommen zurück, egal wer dir, Bashar al-Assad, beisteht, die Russen oder die Iraner, wir werden nach Aleppo wieder zurückkehren. Und Gott steht uns bei.
Die UNO hat jetzt erste Beobachter nach Aleppo geschickt. Sie sollen die Evakuierungen überwachen. Die Bundesregierung will die Altersarmut bekämpfen. Dafür hat sie beschlossen, die Betriebsrenten von Geringverdienern stärker zu fördern. Das betrifft Arbeitgeber, die für Geringverdiener mit einem Gehalt von bis zu 2.000 Euro in eine betriebliche Altersvorsorge einzahlen. Sie sollen einen staatlichen Zuschuss bekommen von bis zu 144 Euro. Außerdem ist jetzt klar, aus welchem Topf die Regierung das Geld nimmt, damit in Ost- und Westdeutschland bald die gleiche Rente gezahlt wird. Finanzminister Wolfgang Schäuble und Arbeitsministerin Andrea Nahles haben einen Kompromiss gefunden. Sie wollen die Angleichung über die Rentenversicherung finanzieren. Nahles wollte eigentlich die Steuereinnahmen dafür benutzen.
Was noch wichtig wird.
Vor 2 Tagen ist der russische Botschafter in der Türkei getötet worden. Morgen findet für ihn der offizielle Trauerakt statt in der Erlöserkathedrale in Moskau. Die russische Regierung hat heute davor gewarnt, zu schnell die Schuldigen zu benennen. Ein Sprecher des Kreml sagte, erst müsste das Resultat der Ermittler vorliegen. Man gehe allerdings nicht von der Tat eines Einzelnen aus. Vorher hatte der türkische Außenminister die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen für den Anschlag verantwortlich gemacht. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan hält ihn auch für den Drahtzieher des Putschversuchs im Juli. Gülen selbst verurteilte das Attentat in Ankara.
Und sonst in der Welt?
In Mexiko sind auf einem Markt große Mengen Feuerwerk explodiert. Die Behörden sprechen inzwischen von mehr als 30 Toten und etwa 70 Verletzten. Das Unglück ereignete sich in Tultepec, einem Vorort von Mexiko-Stadt. Der Ort ist ein Zentrum für Pyrotechnik. Auf dem Markt waren etwa 300 Händler. Der Markt ist vollständig zerstört. Über dem Vorort hat sich eine große Rauchwolke ausgebreitet. Hunderte Rettungskräfte waren im Einsatz. Ähnliche Explosionen gab es in Tultepec schon 2005 und 2006, damals aber ohne Tote. Ein Fixit bleibt uns wohl erspart. Auch in Finnland gab es den Vorschlag, dass die Bevölkerung über einen Austritt aus der EU abstimmt. Aber die Petition, die das Referendum fordert, ist gescheitert. Die Initiatoren konnten nicht genügend Unterschriften sammeln. Bis zur Deadline heute waren 50.000 Unterschriften nötig gewesen. Erreicht wurden weniger als 35.000. Angestoßen hatte die Initiative die Jugendorganisation der Partei Die Finnen. Die sitzt mit in der Regierung und ist eurokritisch. Umfragen zeigen, dass in Finnland die Zustimmung zur EU in den letzten Monaten gewachsen ist. Das Beispiel Großbritannien wird dort offenbar nicht als Vorbild gesehen. In Griechenland müssen Kunden kurz vor Weihnachten auf einige Produkte im Supermarkt verzichten. Hintergrund ist die Drohung der Anarchistengruppe Grüne Nemesis, die nach eigenen Angaben bestimmte Waren mit Chlor und Salzsäure vergiftet hat. Betroffen sind Produkte von Coca-Cola, Nestlé, Unilever und der griechischen Firma Delta. Die Konzerne reagierten mit einer großen Rückrufaktion aller möglicherweise betroffenen Waren. Neben der Lebensmittelaufsicht befasst sich inzwischen auch die griechische Antiterroreinheit mit dem Fall. Die Anarchistengruppe Grüne Nemesis hatte mit einer ähnlichen Aktion schon vor 3 Jahren von sich reden gemacht.
Wissensnachrichten. Michael Brown, Eric Garner oder Walter Scott. Alle drei Opfer von Polizeigewalt in den USA und alle drei Schwarze. In den USA ist das nach wie vor ein großes Thema. Die Frage, ob die Polizei tatsächlich häufiger Schwarze erschießt als Weiße. Mathis Dirkes aus den D-Radio Wissen Nachrichten. Du hast eine neue Studie mitgebracht. Was sagt die dazu?
Die sagt, ja, Schwarze werden statistisch gesehen häufiger von Polizisten erschossen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nach dieser Studie 3-mal so hoch wie bei Weißen.
Und wie kommen die Autoren der Studie drauf?
Also es ist ein spezieller Autor, James Bueller, Professor für Gesundheitswesen im Bundesstaat Pennsylvania. Und er hat sich unter anderem Sterberegister angeguckt. Da steht ja auch immer mit drin, was jetzt die Todesursache war. Und da kam raus, zwischen 2010 und 2014 gab es etwa 2300 Todesfälle mit Polizeibeteiligung in den USA.
Und davon waren die meisten Schwarze.
Nee, die meisten waren tatsächlich Weiße, aber von denen gibt es ja auch deutlich mehr in den USA. Nach ihrem Anteil an der Bevölkerung wurden Schwarze aber häufiger erschossen, und zwar 3-mal häufiger, wie gesagt. Und das widerspricht einer anderen großen Studie aus diesem Jahr. Da war der Autor nämlich zu dem Ergebnis gekommen, es gibt eben keine Unterschiede zwischen Weißen und Schwarzen, zumindest was tödliche Schüsse durch Polizisten angeht.
Und wer von beiden hat jetzt recht?
Ich würde sagen, beide Studien haben ihre Schwächen. In der einen Studie hatte der Autor nämlich auch andere Daten genommen. Der hat nur Situationen reingenommen, in denen es wirklich gefährlich war. Also zum Beispiel, wenn ein Bewaffneter beteiligt war und es zumindest halbwegs naheliegend war, dass die Polizei dann auch auf den schießt. Das hat James Bueller anders gemacht. Bei ihm fließen auch zum Beispiel sowas wie Verkehrskontrollen ein, also eher harmlose Situationen. Auch da gab es ja Fälle, in denen Polizisten auf Schwarze geschossen haben. Aber auch hier gibt es dann keine Erklärung, warum die Polizei in der Situation geschossen hat. Das bleibt auch hier offen.
Und warum ist das so schwierig, da die richtigen Daten zu nehmen?
Ja, weil die ganz einfach nicht da sind. Also in den USA ist das so, dass solche Police-Shootings nicht systematisch erfasst werden. Die Polizei muss die auch gar nicht immer melden und lässt dann halt auch mal was unter den Tisch fallen. Das heißt, um wirklich genau zu wissen, ob die Polizei häufiger grundlos auf Schwarze schießt als auf Weiße, dafür müsste die Datenlage besser sein. Die Behörden haben zumindest versprochen, dass das auch so kommt.
Wir bleiben noch mal kurz beim Thema Gewalt. Die kann nämlich laut einer neuen Studie ansteckend sein. Was heißt das?
US-Forscher haben knapp 6.000 Schüler aus den USA mehrfach befragt. Sie wollten wissen, wie oft die Kinder und Jugendlichen Streit hatten, also zum Beispiel in Schlägereien verwickelt waren und sowas. Und dann wurden die Teilnehmer auch noch nach ihren Freunden gefragt. Und tatsächlich kam dabei raus, Gewalt unter Jugendlichen scheint ansteckend zu sein. Wenn jemand gewalttätig wird, dann ist die Chance auch relativ groß, dass seine Freunde auch so werden. Deshalb sagen die Forscher, Gewaltprävention ist extrem wichtig. Damit hält man nicht nur den einzelnen Jugendlichen davon ab, sondern halt auch indirekt seine Freunde.
Bei Passwörtern scheint Prävention dagegen nicht so viel zu helfen. Da sind jetzt wieder die Top 10 rausgekommen und die sind immer noch alles andere als sicher.
Ja, die besten Beispiele Klein Hallo, Klein Passwort und Klein Schatz, die sind zum Beispiel dabei. Oder auch sowas wie Klein Arschloch und klein geschrieben Schalke 04. Also nichts von wegen Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen und möglichst lang, so wie man es machen sollte. Das haben die Forscher am Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam rausgefunden. Die machen das ja immer so, die analysieren Passwörter, die aus irgendwelchen Datenlecks frei abrufbar sind. Bei dem Institut kann man übrigens auch nachgucken, ob die eigenen Daten schon irgendwo im Netz kursieren, wo sie nicht hingehören.
Dankeschön, Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten. Wetter. Von der Mitte Richtung Norden kann es Sterne geben. Im Süden ist es meistens neblig und trüb. Die Temperaturen liegen bei 0 bis 7 Grad. In der Nacht sind auch Minuswerte drin, vor allem im Süden. Auch morgen bleibt es ähnlich kalt, dazu Nebel und Wolken. Wenn die Sonne rauskommt, dann am ehesten in Sachsen, im Südwesten und auch am Alpenrand.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.